Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 273, Jesaja 52, 7 bis 10.
Jubel über Freudenbotschaft, wenn alles in Trümmern liegt? Worüber können Sie sich freuen? Über das, was Ihnen gelungen ist? Über einen unerwarteten Glücksfall? Darüber, dass es Ihnen gesundheitlich wieder besser geht? Oder darüber, dass Sie ein Zeichen der Liebe signalisiert bekommen haben? Wir hören heute einen Abschnitt, der mit Freude, mit Jubel zu tun hat. Einem Abschnitt aus dem Propheten Jesaja, der vermutlich als Hoffnungsbotschaft an diese israelitische Volksgruppe gedacht ist, die vor vielen, vielen Jahrzehnten vor Jesus, Jahrhunderten vor Jesus nach Babylon verschleppt wurden und die ihnen ein Ende dieses Zwangsexils verspricht. Wir lesen einen Abschnitt aus Jesaja 52, die Verse 7 bis 10. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der da Frieden verkündigt, Gutes predigt, Heil verkündigt, der da sagt zu Zion, dein Gott ist König. Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und jubeln miteinander, denn sie werden's mit ihren Augen sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. Seid fröhlich und jubelt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, dass aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Mehrere Jahrzehnte Zwangsexil in Babylonien, also im Zweistromland. 579 vor Christus ist Jerusalem erobert worden. Dann wurde die erste, ich nenne es mal Verschleppungswelle, dann durchgeführt von den Babyloniern. 586 ist dann Jerusalem endgültig samt Tempel zerstört worden. Und dann gab es eine zweite, noch viel größere Verschleppungswelle. Und immer war es die, man kann sagen, die gebildete Oberschicht, dazu übrigens auch die Handwerker gehörten, die dann in dem Falle nach Babylonien mitgenommen waren. Das war einfach üblich bei den Babyloniern. Auf diese Art und Weise wurde praktisch der Widerstand in diesen jeweiligen Ländern im Keim erstickt, denn die gingen ja immer von denen aus, die dann dort das Sagen hatten. Jetzt sind also diese israelitische Volksgruppe, die sind jetzt dort in einer fremden Kultur, mit fremden Göttern. Ja, aber das ist jetzt nicht so, wie man denken würde, dass die jetzt total versklavt wären oder so, total unterdrückt. Nein, sie hatten die Möglichkeit, sich dort einzurichten. Sie konnten dort praktisch eine neue Existenz beginnen. Sie konnten handeln, wenn sie wollten. Sie konnten ihre entsprechenden handwerklichen Fähigkeiten einsetzen. Sie konnten sogar in die Verwaltung aufsteigen. Da gibt es einige biblische Bücher, die von denen erzählen, die sehr begabt waren und die dann in die babylonische Verwaltung dann aufgenommen wurden. Das heißt, das Ganze hatte eine hohe Assimilationswirkung. Sozusagen in dieser neuen Leitkultur. Ich vermute, dass die Assimilationswirkung größer war als diejenige, die bei uns jetzt hier stattfindet, bei vielen, die zu uns kommen oder kommen müssen. Wenn man sich da anpasst, dann vergisst man seine Herkunft so mit der Zeit, so insbesondere in den jeweilig nächsten Generationen. Man kann einen richtigen Neuanfang machen. Man kann den Neuen, den Anderen, den sogenannten siegreichen Göttern huldigen. Das war jetzt also damals zum Beispiel Marduk, der hatte sozusagen im Götterhimmel der Babylonier den Vorsitz. Ja, dennoch, auch bei vielen blieb die Erinnerung an Jerusalem, an den Berg, auf dem Jerusalem gebaut wurde, nämlich Zion. Und diese Erinnerung wird von vielen hochgehalten. Das ist, man kann so sagen, geradezu unnormal, denn normalerweise wurde damals einfach davon ausgegangen, dass die Götter stark sind, die ihr Volk stark machen. Also die dafür sorgen, dass ihr Volk jeweilig siegt, und die Götter sind schwach, deren Volk jeweils besiegt wurde. Und insofern gehen die Götter mit ihrem jeweiligen Volk unter. Und wenn ein Volk komplett assimiliert ist, ist sein Gott auch verschwunden. Aber hier scheint es anders zu sein. Dieser Gott, der als einziger Gott empfunden wird, dieser, der mit dem Buchstaben JHWH beschrieben wird, der lässt sein Volk als pädagogische Maßnahme geradezu, also das nennt man so normalerweise Strafe, leiden. Er hat sich zurückgezogen, damit das Volk erlebt, welche Konsequenzen es selber durch sein Tun erfahren muss. Ja, und insofern bleibt es immer der Gott. Natürlich gibt es auch eine entsprechende kritische Forschung, der Bibelforschung. Die meisten Kritiker dieser Meinungen, die glauben ja nicht an einen solchen Gott. Folglich gehen sie davon aus, dass also alles das, was dann dort in der babylonischen Gefangenschaft oder im Exil entstanden ist, dass das eigentlich konstruiert wurde. Dass also die jeweilige herrschende Klasse dort diese Herrschaft aufrechterhalten wollte, indem sie die Schriften sammelte, indem sie dann die Bücher Mose konstruierte und dann sozusagen so eine Art von Legende konstruierte, durch die die eigene Identität stabilisiert wird. Kann man glauben, wenn man will. Es ist aber etwas, was man nicht glauben muss. Es ist jedenfalls nicht garantierte historische Wahrheit. Ja, jetzt kommen wir mal zu unserem Jesaja-Text. Hier wird ein absoluter Neubeginn verheißen. Und zwar nicht das erste Mal. Eigentlich ist das die Fortsetzung von Jesaja 40. Da heißt es nämlich: Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat. Und gleich darauf kommt: Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade, und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Ja, wir erinnern uns, das ist dasjenige, was auch Johannes der Täufer für sich beansprucht hat, dass er nämlich diese Stimme in der Wüste ist für den Herrn, der kommt. Ja, nun ist das mit dem Prophetenworten so eine Sache. Da denkt man, ja, das ist für damals gedacht. Was haben wir jetzt damit zu tun? Also ist das nichts anderes als eine historische, vielleicht interessante oder vielleicht auch uninteressant gewordene Geschichte. Aber wenn Prophetenworte wirkliche Prophetenworte sind, dann sind sie immer mehrschichtig, wie das Wort Gottes grundsätzlich ungeheuer vielschichtig ist. Ein paar Schichten will ich mal nennen. Da gibt es die konkrete historische Situation des jeweiligen Volkes. In diese historische Situation ist das hineingesprochen. Dann gibt es aber auch eine Ebene, dass nämlich durch diese Situation auch eine geistige Gesetzmäßigkeit beschrieben wird. Also der grundsätzliche göttliche Wille oder das, wie er zu handeln gewillt ist, das bildet sich ja in der konkreten Situation ab. Und dann gibt es noch eine dritte Ebene. Nämlich, dass alles das, was dort beschrieben wird, gleichzeitig gültig ist für jeden von uns, für unser eigenes, für unser persönliches Leben. Es bildet einen Zusammenhang ab, der für uns gültig ist, auch wenn wir jetzt nicht zu diesem Volk gehören und auch wenn wir nicht 500 noch was vor Christus gelebt haben. Wer ist denn jetzt gemeint? Letztlich immer alle und jeder. Das ist so ähnlich wie mit dem Begriff der Selbstähnlichkeit. Selbstähnlichkeit ist eine Struktur, in der auf allen Ebenen, auf den maximal größten bis in der kleinsten Ebene, die Struktur in sich identisch ist. Wer das mal studieren und darüber staunen will, der sollte sich mal einfach so ein Gemüse Romanesco, heißt das, kaufen und sich anschauen, wie dann dort die entsprechenden einzelnen Strukturen sich immer wieder spiegeln in der jeweiligen Unterstruktur. Ganz faszinierende Sache. Oder Mandelbrot, wer mit Mathematik zu tun hat. Das spielt aber jetzt hier keine Rolle. Es geht nur darum, dass das Prophetenwort wirksam ist. Als Wort Gottes ist es wirksam auf jeder Ebene. Welche Art von Wirksamkeit entsteht dadurch? Naja, es macht Hoffnung. Es macht betroffen, es weckt die Sehnsucht, es macht natürlich auch Mut, es stärkt auch dadurch den Willen, es richtet den Menschen auf ein Ziel aus oder auch ein Volk auf ein Ziel aus, es schafft dadurch auch Gemeinsamkeit. Das heißt, es ist wirksam in jeder historischen und auch persönlichen Situation. Interessant, dass sogar in Jesaja so etwas steht. Jesaja 55, Vers 11, da heißt es, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt. Und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Denn ihr sollt in Frieden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Geht noch weiter, jetzt wird es nämlich interessant in seiner poetischen Struktur. Berge und Hügeln sollen vor euch her frohlocken und jauchzen und alle Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen. Das heißt also so eine Art von Begeisterung, die die Natur durchdringt. Naja, angesichts dieser großartigen Bilder, wenn man sich da mal anschaut, was dann daraus geworden ist, jeweilig bei solchen Formulierungen. Ja, die historische Realität ist im Vergleich dazu meist kläglich. Aber nicht deswegen, weil Gottes Wort falsch ist, sondern einfach deswegen, weil die Menschen das ja umsetzen müssen. Und wenn Menschen das umsetzen, dann ist das so, wie Menschen das immer machen. Sie sind zögerlich, sie vielfach widerstrebend, sie weichen davon ab, sie machen was anderes, sie haben ihre eigenen Interessen und insofern funktioniert es ein bisschen, aber letztendlich dominiert bald wieder der Egoismus, die Bequemlichkeit, die Gleichgültigkeit. Dann kommt die nächste Generation, die von dem zwar gehört hat, aber das ist schon ganz fern, emotional weit entfernt. Es ändert aber nichts daran, dass Gottes Wort gültig bleibt und dass es langfristig wirksam ist. Ja, und wenn wir das jetzt mal in der Geschichte von Israel betrachten, immer wieder ein Wechsel von Befreiung und Bedrängnis, Befreiung und Bedrängnis. Schauen wir uns mal die Völker einfach an. Da kommen dann erstmal die Befreiung aus Ägypten, dann kommen die Assyrer, dann kommen die Babylonier, dann kommen die Perser, dann kommen die Griechen und am Schluss kommen die Römer. Und zu der Zeit der Römer, kommt der wichtigste Freudenbote, nämlich Jesus. Und schon bei der Geburt ist ja dieser Jubel, jetzt der Jubel der himmlischen Heerscharen, wie sie genannt werden, eigentlich so Ausdruck dafür, dass das ja das ganze Universum geradezu erfasst. Und Jesus sagt ja selbst, Markus 1,15, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium, also an diese frohe Botschaft. Kehrt um, nämlich zu mir. Ja, und dann, als dann auch der Gefangene Johannes der Täufer da mal nachfragt, bist du es wirklich, dann gibt er den entsprechenden Jüngern des Johannes folgende Botschaft mit, nämlich diese äußeren Zeichen, nämlich als Abbild des eigentlich Inneren. In Matthäus 11,5, Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium, die frohe Botschaft, gepredigt. Jede Heilung, jedes Wunder, jede Tat, jedes Wort von Jesus ist zugleich irgendwie prophetisch, mehrdimensional, zeigt etwas, was wir daraus nicht nur lernen können, sondern was uns dann Vertrauen schenken kann. Aber was bedeutet jetzt dieser Text für uns? Diese Bibelstelle ist nämlich wirklich hochaktuell, wenn man sie mal wirklich mit den Augen von heute liest, als sogenanntes Prophetenwort, das gerade zu uns gesprochen wird. Es gilt also für jeden persönlich. Das Thema ist Befreiung aus der Gefangenschaft. Denn wir sind auch assimiliert und gewaltig assimiliert. Wir haben uns eingerichtet, wir huldigen den fremden Göttern, die in dieser Welt gerade eben verehrt werden. Und wir haben unseren Ursprung, woher wir eigentlich kommen, fast vergessen. Und bei denen, die sich völlig angepasst haben, ja, da ist so eine Freudenbotschaft überflüssig. Sie ist eigentlich wirkungslos. Ja, das Evangelium prallt an ihnen ab als völlig bedeutungslos, denn sie haben ja sozusagen irgendwie ihre Art von Zuhause gefunden. Damit diese Freudenbotschaft überhaupt jemanden erreicht, muss ja so etwas wie ein Mangel, eine Not, eine Trauer oder eine Sehnsucht entstanden sein, zumindest aufgekeimt sein. Also so etwas wie ein ganz elementares, tiefes Bedürfnis nach Freiheit, nach der wahren Heimat, nach einer Geborgenheit bei dem, der wirklich jeden kennt und liebt. Und diese Trauer selber, die wird zum Beispiel für das Volk damals im Psalm 137 so schön ausgedrückt. An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Unsere Harfen hängten wir an die Weiden im Lande, denn dort verlangten die, die uns gefangen hielten, dass wir singen und in unserem Heulen fröhlich sind. Ja, also für alle, die sich danach auch sehnen, ist Jesus gekommen, ein Freudenbote. Was macht er denn alles? Er verkündet Frieden. Ein Frieden, der immer im Herzen beginnt. Er predigt Gutes. Nämlich er predigt die Liebe Gottes. Was Besseres als dieses Gute gibt es gar nicht. Und er verkündet Heil. Und das Heil ist in Wirklichkeit eine innerste Heilung, da wo etwas wieder ganz und wahr wird. Ja, und er kommt nach Zion. Zion, das ist unser Zion jeweils, das ist unser heiliger Ort, der heiligste Ort, den wir haben, das ist unser Herz, also unsere eigentliche innerste Mitte, aus der heraus wir tatsächlich leben, atmen, erkennen, fühlen und wollen. Und da gibt es eine Botschaft. Die Botschaft lautet, dein Gott ist König. Was sagt uns denn diese Botschaft? Ja, sie sagt uns Folgendes, dein Gott hat dich in dieser Welt nicht verlassen, auch wenn es vielleicht so aussieht. Er ist und bleibt immer noch der Herr der Geschichte, auch deiner ganz persönlichen Geschichte. Du musst also nicht von den Kräften in dieser Welt beherrscht bleiben. Und als Antwort, wenn wir das verstehen, aufnehmen und wirklich in uns wirken lassen, dann beginnen unsere Wächter zu jubeln. Ja, welche Wächter jubeln denn in uns? Ja, unsere Wächter, das sind unsere Leitkräfte, das ist unser Verstand, unser Wille, das ist das, was von unseren Ängsten dominiert wird, das sind unsere Sicherheitsstrategien, mit der wir uns zu bewahren versuchen oder zu verbergen versuchen. Das ist das, was uns zum Aufpassen bringt, was uns unter Stress und unter Anspannung besetzt. Und wenn diese Wächter jubeln, dann heißt das, die Bedrohung ist vorbei. Und jetzt kommt was Interessantes. Diese Wächter sehen das mit eigenen Augen. Das heißt also, das ist keine Angelegenheit, dass sie irgendwas wissen. Nein, sie sehen es mit eigenen Augen, heißt, sie erfahren es. Sie erfahren diese Geborgenheit, diese Sicherheit der Liebe im Herzen direkt und unmittelbar. Das ist eine Erfahrung und nicht ein Gedanke oder ein irgendwie gearteter fiktiver Glaube. Und jetzt kommt eine ganz seltsame Stelle, nämlich da jubeln die Trümmer, die sollen dann auch noch jubeln. Die Trümmer. Ist unser Leben nicht voller Trümmer? All das Verdrängte, das Verletzte, das Resignierte in uns, das beginnt aufzuleben, das beginnt Hoffnung zu schöpfen. Es nimmt diese heilende, segnende, vergebende Liebe dankbar auf. Das heißt, wir werden von innen heraus aufgebaut. Das ist wirklich wie eine innere Wiedergeburt, eine Reorganisation dessen, wie unser Schöpfer uns eigentlich will und wie er uns im Ursprünglichen geschaffen hat. Und dann wird natürlich auch die Kraft Gottes auch nach außen ersichtlich. Natürlich nur für die, die es sehen wollen oder können. Ja, nämlich in welchen Eigenschaften? In der Ruhe, in der Gelassenheit, in der Zuversicht, in der Heiterkeit, in der Standfestigkeit, in der Zielstrebigkeit. Natürlich auch für andere Hilfsbereitschaft, auch Klarheit im Erkennen, im Denken und im Handeln. Das heißt, die Kraft Jesu wird im Herzen wirksam und strahlt nach außen ab. Und diese Kraft Jesu, die hat da auch einen Namen. Heiliger Geist. So wird aus dem Glauben oder meinetwegen auch aus dem Vertrauen, wird dann Erfahrung. Und das ist dann ganz ähnlich wie bei den Jüngern nach Pfingsten. Und dann gilt das, was Jesus ja so deutlich gesagt hat, ich werde euch die Worte, die ihr braucht, in den Mund legen. Und was hat er noch gesagt? Ich werde bei euch sein bis ans Ende der Welt. Ja, natürlich bis ans Ende unserer jeweiligen Welt. Denn unsere Welt endet, wenn wir diese Welt verlassen. Aber er wird bei uns sein bis dahin. Und danach? Ja, dann werden wir bei ihm sein, nämlich in seiner Welt. In seinem Reich. Ist das jetzt eine Verheißung, auf die man sich freuen kann? Gibt es etwas in Ihnen, das, wenn Sie das annehmen würden, das dann zu jubeln beginnt? Ja, sobald Sie sich beginnen, darauf einzulassen, werden Sie erfahren, dass es durch und durch wahr ist.